Hallo, wir sind Mechtild Schröter-Rupiper
und Benny Bauerdick und gemeinsam sind wir
Todesmutig.
Todesmutig, ein Podcast, der ins Herz geht, der zu Tränen rührt, lächeln lässt und zum Nachdenken anregt.
Hallo ihr Lieben, hier sind Mechtild und Benny. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Todesmutig. Wir nehmen euch mal ganz kurz mit hinter die Kulissen dieses Podcasts, weil es ist immer so, dass, wenn wir uns treffen, kurz vorher immer schauen, was sind eigentlich Themen, die uns oder die trauernden Menschen, die wir gerade begleiten, so beschäftigen, ne? Wir tauschen uns immer erst vorher so ein bisschen aus, reden darüber, welche Begleitungen wir gerade haben, was da für Themen sind, und dann landen wir meistens irgendwie bei dem Thema oder bei einem Thema, über das wir sprechen wollen. Und ja, heute haben wir uns irgendwie entschieden, zu dem Thema mal, wer warst du, etwas zu machen.
Ganz genau. Und wir sprechen ja auch nie jetzt so über die ganz aktuellen Themen, und auch nicht direkt aus den Begleitungen, weil das wäre ja quasi Verrat an einer Begleitung. Das wäre nicht in Ordnung. Und bei ganz vielen Fallbeispielen, da geht es auch oft nicht nur um eine Person, sondern das sind Situationen, die wir auch häufiger eben erleben und wo wir dann eben auch denken, okay, dann ist das nicht nur dieser absoluter Einzelfall und Ausnahmezustand, sondern das trifft schon mehrere Leute, auch wenn man vielleicht glaubt, nur mich trifft das einfach. Zum Beispiel, Benny, du hast es ja gerade gesagt, wer warst du? Wenn man nach dem Tod vielleicht feststellt, dieser Mensch hat Facetten gehabt, die mir unbekannt sind. Die habe ich einfach nie kennengelernt. Und das könnte sowohl eben guten sein, wie auch eben schweren.
Ja, was ist es denn, wenn ich im Nachgang vielleicht erst erfahre, dass jemand spielsüchtig war, und ich das erst erfahre, weil ich sehe, ach guck mal, da sind ja Schulden, von denen ich gar nichts wusste. Oder was ist, wenn ich beim Durchschauen der Sachen vielleicht auf einmal einen Liebesbrief finde, der nicht vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte zurückliegt, sondern etwas Aktuelles, dass ja vielleicht jemand ja wie so eine Art Doppelleben geführt hat, von dem ich einfach nichts wusste. Und das ist natürlich zu der Trauer in einer solchen Situation, die man ja trotzdem empfindet über diese Menschen, die nicht mehr da sind, manchmal ja auch, ja, dann fast in dem Falle schon auch eine Wut vielleicht dazu kommt. Eine Wut auf diesen Menschen, dass man ja im Grunde genommen belogen worden ist, auch ein Stück weit, ne?
Mhm. Eine Wut und auch oft so eine Fassungslosigkeit, und fassungslos deswegen, weil ich nicht mehr dieses Gegenüber. Ich kann jetzt mit anderen Leuten darüber reden, aber vielleicht will ich das noch nicht mal, weil es auch ein Verrat an mir ist, weil ich vielleicht auch denke, so war ich es nicht wert gewesen oder warum gab es kein Vertrauen? So die eigene Beziehung wird ja in Frage gestellt. Man stellt die andere Person in Frage, man stellt sich selbst in Frage, und dann ist immer die Frage auch noch dabei, wie schambesetzt ist das vielleicht oder welches Bild haben wir in der Gesellschaft, sagt man in Anführungszeichen, abgegeben. Und hinter der Fassade war das ganz anders. Und das gibt es ja ganz, ganz viel auch. Aber wenn ich gedacht habe, die Fassade ist echt, und ich war mir nicht sicher gewesen, dass die Fassade einfach was anderes verdeckt hat, dann kann es einfach schwierig werden. Und das, was du gerade aufgezählt hast, die Beispiele, das hast du ja auch in deinen Begleitungen schon erlebt und das habe ich auch mehrfach erlebt. Und dass zum Beispiel die Frau sagt, ich schmeiß den Haushalt, und es gibt es einfach immer noch ganz viel. So, ich bin für Sozialleben zuständig, ich gehe auch arbeiten, aber ich mache mehr im Haushalt, wobei ich kenne auch mittlerweile sehr, sehr, sehr viele Männer, die zu Hause kochen und machen. Aber wir nehmen jetzt dieses Beispiel eben. Die Frau macht den Haushalt und er ist Hauptverdiener und kümmert sich um die ganzen Finanzen. Und das gibt es ja in ganz vielen Beziehungen, dass man einfach Dinge aufgeteilt hat. Ich könnte auch ganz vieles von dem, was mein Mann macht, aber warum sollten wir es doppelt machen und immer absprechen, hast du schon gemacht oder ich, sondern klare Arbeitsteilung. So, und dann wird der Mann nachts aufgefunden, steht auf dem Parkplatz im Auto und oder sitzt im Auto und ist tot. Und dann ist dieser plötzliche Tod da, man konnte vorher nicht mehr miteinander reden, alles ist erst auf den Kopf gestellt, man fängt jetzt an und sucht die Unterlagen zusammen, weil man sich da, ich würde jetzt einfach mal das Beispiel von mir nehmen, ich rede jetzt mal in einer Ich-Person, auch wenn das nicht meine Geschichte ist, aber ich suche jetzt die ganzen Sachen zusammen, ich weiß gar nicht genau, wo hat er das denn stehen und so weiter. Und dann denke ich, Mensch, der hat hier im Keller auch noch so ein kleines Büro gehabt, da stehen auch noch Kisten und dann gehe ich runter und finde auf einmal Stapel, die sind zusammengewickelt, gebündelt mit Rechnungen, die nicht geöffnet sind. Und ich denke, was ist das denn? Und öffne die erste, öffne die nächste und ist eine Mahnung drin und noch eine Mahnung und fall vom Glauben ab und suche einfach weiter, gehe am nächsten Tag zur Sparkasse hin oder zur Volksbank oder zu irgendeiner anderen Bank, um dann festzustellen, dass wir alle im Minus sind oder dass vielleicht das Haus, in dem wir wohnen, gar nicht mehr unser Haus ist. Und das ist alles an mir vorbeigegangen und dann mischt sich das vielleicht auch noch mal rein. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich habe mich nicht drum gekümmert, aber du Schweinehund, im Grunde, ne, du warst dafür zuständig, du bist einfach gestorben, du machst es dir einfach, ich stehe jetzt hier und wie soll Trauer einen Raum bekommen, wenn gerade Fassungslosigkeit, Not, materielle Not da ist, die Frage danach ist, was war das denn? Du warst doch immer so zuverlässig, wer warst du denn? Um wen und was trauere ich da auf einmal? Ja? Und das braucht Zeit. Das braucht Zeit und das braucht tatsächlich Sortieren.
Ja, weil ich glaube, das ist genau das, was du sagst, der wichtige Punkt, um wen trauere ich, ne? Wenn man auf einmal gar nicht mehr weiß, wer ist dieser Mensch, der mir so lange Jahre vielleicht gegenüber gesessen hat, mit dem ich mein Leben geteilt habe, mit dem ich meinen Alltag auch geteilt habe und da nicht mehr zu wissen, wer ist es, um den ich trauern muss. Ich glaube, das macht es so wahnsinnig schwer, ne? Also die Trauer an sich um jemanden, von dem man das weiß, ist ja schon schwer genug und wenn das noch dazu kommt, dass es alles in so einem diffusen Nebel irgendwie ist, ne? Dass alles so verschwimmt und man gar nicht mehr klar sagen kann, das ist es, was ich vermisse, das ist es, was ich kannte, das war dieser Mensch, sondern man eben immer wieder diese ganzen Fragen im Kopf hat, was war da vielleicht sonst noch, ne? Was war, ja, wurde mir vielleicht auch sonst noch verschwiegen, außer diese Schulden? Kann ich überhaupt das glauben, was in unserem Leben passiert ist, ne? Und das macht es ja so schwer, dass man dieses Gespräch und diese Fragen ja dann nicht mehr loswerden kann, ne? Dass man nicht mehr sagen kann, so, jetzt setzen wir uns aber mal an den Tisch und jetzt lässt mal jeder seine Hosen runter und du erzählst mir mal, was da vielleicht noch alles war, von dem ich nicht wusste. Das ist ja das Plagende daran, dass man eben dieses Gespräch und vielleicht auch diese Versöhnung dann ja nicht mehr mit der Person selbst machen kann, ne? Sondern dass man all diese Dinge dann mit sich selbst ja irgendwie auch ausmachen muss. Mhm.
Ja, und dann erzähle ich das vielleicht jemanden und dann ist Empörung auf der Seite, meine Freundin, die dann zu mir hält und dann sagt, oh, das ist aber unmöglich, das hätte ich nicht gedacht oder vielleicht, das habe ich mir gedacht. Und dann merke ich vielleicht aber auch, nee, so will ich aber auch nicht haben, dass andere jetzt darüber reden und denken, ne? Auch, genau, es ist konfus, es ist dann alles durcheinander und da würde ich immer raten, da Begleitung zuzunehmen, ja? Und das könnte eine Finanzbegleitung sein, ja? Das könnte, wenn ich eine Therapeutin, Therapeut hätte, schon vorher auch vielleicht kennen würde, dass ich da vielleicht auch nochmal was ausmache, dass ich zu einer Ehe- und Lebensberatung gehe und danach frage, kann ich bei euch mal vorbeikommen, weil eine Lebensberatung ist das alle Male und mit Ehe oder Beziehung hat es ja auch was zu tun. Oder auch bei der Trauerbegleitung nachfragen und eine Trauerbegleitung anschreiben und sagen, so und so ist die Situation. Könnt ihr mir helfen oder könnt ihr mir jemanden nennen, an den ihr mich weiterverweisen könnt, ja? Weil man damit sicherlich nicht auf Facebook schreibt, das und das ist passiert, ich suche jetzt die Hilfe. Mhm. Ne?
Weil es eben, wie du schon sagst, ja eben oft auch schambehaftet ist, ne? Und dass genau. man Angst hat davor, was andere denken könnten, was man selber vielleicht nicht geschafft gemacht hat, ne? Also so den eigenen Vorwurf, den man sich macht von, warum ist mir das selbst nicht aufgefallen, warum ist mir das selbst nicht bewusst gewesen, diese Schuldzuweisung, die man sich selber macht und gibt, ne? Und damit geht man in den seltensten Fällen ja wirklich hausieren oder eben vielleicht auch direkt ins eigene Umfeld. Und da ist es einfach gut, wie du schon sagst, professionelle Begleitungen in welcher Form auch immer zu haben. Weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema, oder ich erlebe das immer wieder, nicht nur wie in diesem Falle jetzt, wo wir es so erzählt haben, aus der Perspektive einer verwitweten Frau beispielsweise, sondern das erlebe ich einfach ganz häufig auch von jungen, trauernden Menschen, deren Eltern gestorben sind. Und da ist ja manchmal auch schon alleine dieses Thema, es ist vielleicht gar kein Geld da für die eigene Beerdigungsfeier. Mhm. Und man sich dann auf einmal fragt oder dann auf einmal realisiert, Mensch, meinen Eltern ging es finanziell eigentlich immer gut. Die haben Urlaube gemacht, die konnten sich Dinge leisten, denen ging es finanziell irgendwie gut. Zumindest war das Bild, was sie nach außen getragen haben. Und dann ist aber am Ende da ein Kontostand, wo ein dickes Minus davor steht, ne? Wo rote Zahlen stehen auf den Kontoauszügen. Und das höre ich immer wieder von jungen Menschen, dessen Eltern sterben, dass einem das nicht so klar war. Weil ich weiß nicht, Mechtild, ob ihr regelmäßig euren Jungs und euren Kindern quasi Kontoauszüge zeigt oder ob das so ein Thema ist. Aber ich glaube, dass das gerade in so Eltern-Kind-Beziehungen eben oft ein Thema ist, was auch nicht stattfindet. Ne? Nicht nur in Paarbeziehungen, wo man sich aufteilt, was die Aufgaben angeht, sondern eben auch in dieser Konstellation.
Ja, so ein kleiner Sprung einmal dahin. Tatsächlich haben wir das irgendwann gemacht, als es darum ging, wie lege ich denn Geld an, wie kann ich denn mit dem ersten Geld, als die Jungs dann Nebenjobs hatten, wo sie mal was mehr verdient haben oder ans Verdienen kamen, was brauche ich denn eigentlich, ne? Auch wenn ich eine eigene Wohnung habe, und dass wir auch schon vorher tatsächlich gezeigt haben, was verdienen wir. Und was legen wir an die Seite? Was haben wir zur freien Verfügung? Was ist miteinander eben, oder welches Limit haben wir uns gesetzt, wo wir den anderen fragen? Hör mal, ich würde das eigentlich gerne holen. Ist es eigentlich okay? Genau, das haben wir gemacht, weil wir damals gedacht haben, es kann nicht sein, dass wir als Eltern das unseren Kindern nicht beibringen. Und warum sollen sie nicht wissen, welches Geld wir haben und wie wir damit umgehen. Aber eben auch, dass wir gesagt haben, dieses Geld liegt hier für eine Autoreparatur. Da haben wir immer was liegen. Und dieses Geld, das liegt da, wenn Steuern nachgezahlt werden müssen. Und so Dinge, wo wir einfach irgendwann auch mal selber gemerkt haben, ups, ne, da fehlt ja was. Und dass es aber eben auch so ein Sonderkonto gibt. Und wobei wir nicht für alle Personen so viel Geld da liegen haben, dass man sagen würde, jetzt könnten wir für alle eine Beerdigung bezahlen oder so, ne? Aber ja, aber dann passiert sowas und dann bist du verschuldet und dann fehlt dir das Geld für eine Beerdigung und dann macht man vielleicht eine kleine Beerdigung und sagt im engsten Familienkreis, weil man denkt, ich kann jetzt nicht auch noch die Nachbarn einladen, die das auch vielleicht erwarten, weil wir vielleicht im großen Stil gelebt haben. Ja, oder ich bitte darum, zugunsten der Kinder und der Ausbildung, dass Geld gespendet wird und braucht es aber auch eben für die Beerdigung, weil ich mich nicht traue, irgendwie anders nach Geld zu fragen, was ja auch einfach schwierig ist. Und dann komme ich einfach in so eine Bedrulle rein, ich komme in ein krasses Funktionieren rein, da wären wir wieder bei dem Laviermodell. Ich bin im Funktionieren drin und muss schauen, dass ich alles auf die Reihe bekomme und komme gar nicht richtig in die Trauer rein und weiß auch gar nicht, was betrauere ich hier eigentlich. Genau. Was wir auch erleben, da haben wir vorhin drüber gesprochen, dass man eben merkt, da gab es eine Affäre, man manchmal vielleicht gar nicht weiß, ist die Affäre schon beendet oder läuft die eben noch? Das gibt es, dass auf einmal Männer oder Frauen auftauchen, wo sich dann rausstellt bei der Beerdigung, da ist jemand gewesen, der auch eine Liebe war von dem Partner oder der Partnerin. Auch das fühlt sich sicherlich wie Verrat an. Und ich habe das erlebt bei einem Mann, der ist verunglückt. Der ist verunglückt und es gab dann nochmal eine Obduktion, weil man gucken wollte, waren Drogen im Spiel, was war, hat vielleicht zu diesem Tod geführt, weil es nicht ganz klar gewesen ist. Und die Frauen, die Kinder waren tief traurig gewesen und haben schon angefangen, die Beerdigung zu planen. Die waren im Kontext Gemeinde eingebunden und so weiter und haben wirklich schöne Texte rausgesucht. Sie haben Lieder rausgesucht und haben dann das Auto wiederbekommen, haben die Kleidung da drin bekommen und haben dann in der Tasche von dem Mann einen Liebesbrief gefunden. Und einen Liebesbrief an eine Freundin. Und in dem deutlich wurde, er hatte vor, sich zu trennen, zumindest zu diesem Zeitpunkt, und wollte mit ihr zusammen sein. Und du hast jetzt schon einen Plan aufgestellt, wie du eine schöne Beerdigung machen willst. Und auf einmal wird es alles so hinfällig. Die Lieder, die du in Liebe ausgesucht hast, passen auf einmal nicht mehr, weil auf einmal Schreck da ist, Entsetzen da ist, Verrat da ist, die Texte, die du ausgesucht hast. Also all das, wo du ganz viel Wärme, Liebe, Traurigkeit, aber auch so eine liebevolle Traurigkeit reingegeben hast, da ist in dem Moment so ein Strich durch die Rechnung gemacht worden.
Und ich hatte gerade noch mal so den Gedanken, Mechtelt, als du das erzählt hast, dass es ja noch nicht mal unbedingt wirklich die akute Affäre und der Liebesbrief oder vielleicht auch die Schulden sein müssen, sondern dass erlebt ja jeder auch, der als Familie eben schon mal eine Trauerfeier vielleicht geplant und ausgerichtet hat, dass man ja immer auf eine Person in einer ganz bestimmten Rolle schaut, ne? Also wenn die Großmutter stirbt, dann ist es vielleicht eine ganz, ganz tolle Oma gewesen, die alles für die Enkelkinder getan hat, aber vielleicht war sie als Mutter gar nicht immer so sehr die allerbeste Mutter, ne? Also auch da zu sehen, wie unterschiedlich Menschen diesen einen Menschen wahrnehmen oder wahrgenommen haben zu Lebzeiten und welche unterschiedlichen Bedürfnisse man dann vielleicht auch hat. Ich musste gerade nämlich daran denken, weil du die Lieder angesprochen hast, ne, dass für jemanden ein Lied ganz passend sein kann, was jemand anders ganz nicht ganz schlimm findet, aber vielleicht eben nicht so passend. Also bei uns war das auch so, dass meine Schwester sich ein Lied gewünscht hat, das fand ich ganz kitschig und ich weiß, meiner Mutter hätte das gefallen, ich hätte es aber trotzdem, glaube ich, niemals ausgewählt, aber es war klar, wir nehmen das trotzdem, weil meine Schwester sich das gewünscht hat und das für sie so bedeutsam war. Und auch da dann zu gucken, wie findet man da zusammen, ne, wenn man so aus den unterschiedlichen Brillen auf einen verstorbenen Menschen blickt. Mhm.
Aber das wäre ja im Grunde ein neues Podcast-Thema. Das wäre,
stimmt.
Wie bist du? Bist du denn drauf? Stimmt. Wie bist du denn drauf? Wenn ich nochmal zurückgehe zu den Schulden. Mir fällt eine Witwe ein, wo das eben auch so war, dass Briefe im Keller waren und wo auch gesagt wurde, Mensch, Trauerbegleitung, das fällt den meisten schwer, noch neben der Beerdigung, neben dem plötzlichen, ich weiß gar nicht, wie es mir finanziell geht, noch zu überlegen, habe ich eigentlich Geld für Trauerbegleitung oder nicht. Da haben wir zum Glück diese GmbH gegründet oder es gibt manche Vereine, aber es gibt ja auch ethische Trauerbegleiter, die einfach eine gute Arbeit machen. Du in Köln zum Beispiel auch oder die Heidi in Castrop-Rauxel. Die haben keinen Verein dahinter und eine langfristige Leistung kann man nur über Geld anbieten. Aber diese Familie, die hätte einfach kein Geld dafür gehabt, weil sie nicht nur nicht wusste, sondern es war dann klar gewesen. Und die haben ganz lange gebraucht. Und da, wo dann irgendwann klar war, sie ziehen aus, sie bekommen eine schöne neue Wohnung, aber auch eine Mietswohnung. Und das Haus, das mussten sie eben aufgeben. Da ist dann irgendwann die Zeit gekommen, wo tatsächlich auch die Trauer um den Mann kam. Das hat aber wirklich Jahre gedauert. Aber sie hat nicht den Mann betrauert, der was verheimlicht hat vor ihr, sondern da gab es dann irgendwann wieder den Raum um die Zeit, wie man sich damals kennengelernt hat, die Liebe, die da war, der Vater, der Kinder, auch diese schönen Momente, die es eben auch später gab, wo sie auch gedacht hat, alles ist unbeschwert, uns geht's einfach gut. Das ist betrauert worden und dass sie das so ein Stück auseinanderhalten konnte.
Und das so zu entwirren überhaupt auch erstmal, ne? Zu sehen, dass es eben nicht nur dieses eine ist, nicht nur dieses eine Gefühl, nicht nur vielleicht diese Wut oder diese Verzweiflung, sondern eben auch die Trauer und auch die Tatsache, dass beides sein darf, dass beides parallel nebeneinander oder hintereinander sein darf oder auch wieder wechselnd sein kann. Ne? Ja. Selbst wenn man irgendwie nach Jahren in diese Phase der tiefen Trauer oder vielleicht auch der unglaublichen Dankbarkeit reinkommt, wird es vielleicht trotzdem auch wieder Phasen geben, wo vielleicht doch auch wieder diese Wut und diese Verzweiflung da ist. Und das auch anzunehmen, dass es nicht darum geht, diese Gefühle komplett wegzuarbeiten, sondern dass die da sein dürfen und auch nochmal, finde ich, anklopfen dürfen. Ich glaube, es ist gut, dass man irgendwann hingeschaut hat, ne, dass man das verstanden hat. Und da hilft ja Trauerbegleitung oft eben auch bei und dass man das nicht so, so ungefiltert irgendwie zulässt. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass man die einzelnen Gedanken und Gefühle dann verstanden hat und dann dürfen die auch nochmal aufploppen, finde ich, nach so langer Zeit.
Ja, bei Familien, wo Schulden im Spiel waren und wo eine Spielsucht im Spiel war. Da habe ich das mehrfach erlebt, dass die überlebenden Elternteile das ihren Kindern auch gesagt haben. Und dass sie ihre Enttäuschung ausgedrückt haben, weil es war eine Überraschung dabei. Also hier geht es jetzt gerade ja immer wieder um das Überraschen, nicht um das, was lebenslang oder monatelang ein Problem war. Und die haben das gesagt und die haben das auf, ich sag mal, eine faire Art gesagt. Sie haben damit den Vater nicht schlecht gemacht oder die Mutter nicht schlecht gemacht, aber sie haben es benannt und das ist von daher einfach wertvoll gewesen. Ich würde auch immer wieder dahin empfehlen und wenn man es nicht sofort sagen kann, dass man es aber mit der Zeit sagt, denn die Trauer ist einfach nochmal eine andere. Die Trauer ist eine andere, wenn es ein Suizid war. Die Trauer ist eine andere, wenn es ein Mord war. Die Trauer ist eine andere, wenn es ein Arztfehler war. Wenn es eine lange Krankheit war, eine plötzliche Krankheit war. Es spielt immer wieder was mit rein. Und das spüren die Kinder auch dabei. Oder nahe Menschen, denen man das auch sagen könnte. Und ich habe das bei einer Affäre mitbekommen, da hat der Mann gesagt, nein, ich bin stinkesauer auf meine Frau. Ich stand am Grab und habe gedacht, du Arschloch. Und alle Leute sagen zu mir, oh nein, die gute Frau und die Besten, die sterben immer zuerst. Ich konnte das kaum aushalten, aber ich wollte auch nicht sagen, da liegt die Frau, die mich betrogen hat, wovon ich überhaupt nichts wusste. Aber sie war eine gute Mutter gewesen und deswegen sage ich das den Kindern nicht. Und ich habe gesagt, ja, aber deine Kinder haben dich gefragt, Papa, warum hast du die Bilder von Mama, wo Mama mit drauf war, abgenommen? Und dann hat er gesagt, ich kann die nicht so gut sehen. Und auf der einen Seite dachten die Kinder, weil es den Papa traurig macht und gleichzeitig war es einfach komisch gewesen. Die Kinder waren in der Pubertät gewesen, die waren 13, 15, ja. Und er hat ziemlich schnell eine neue Partnerin gefunden. Und das war nicht die beste Beziehung. Die Kinder waren irgendwie unglücklich damit. Die Kinder haben dann auch gesagt, Papa, hast du die Mama denn nicht lieb gehabt? Und er hat gesagt, ja, aber ich will nicht alleine sein. Und im Grunde war immer so klar, irgendwas stimmt hier nicht, aber es war nicht zu sehen. Und dann hat die Tochter Schulschwierigkeiten bekommen, die wurden dann ganz massiv und der Junge bekam andere Schwierigkeiten und das war der Moment, wo der Vater sich bei mir gemeldet hat, nochmal, die Kinder, die waren laufend schon in der Begleitung gewesen und dann eben gesagt hat, okay, kannst du mir dabei helfen, das den Kindern zu sagen? Und dann hat er es den Kindern gesagt und dann haben die Kinder da gesessen und haben gesagt, deswegen warst du so komisch. Und auf einmal wurde das so klar. Und sie haben überhaupt nicht den Hass so auf ihre Mutter gehabt, aber sie haben auf einmal Verständnis für die Situation gehabt. Und obwohl es schwer war, wurde es leichter.
Und ich finde, das ist so wichtig, einfach in der Trauer oder in diesem Trauerprozess genau an diesen Punkten zu kommen, ne? Weil da entscheidet sich ja, wie ich quasi weiterhin mit meiner Trauer umgehe, ne? Also das ist ja eine zusätzliche Belastung für diese Kinder, wenn die sich immer noch fragen, aber warum geht unser Vater denn so damit um? Warum hat er denn die Bilder abgehangen? Warum hat er so schnell eine neue Partnerin? Warum trauert der nicht? Mhm. Ne? Das sind ja zusätzliche Fragen, die man sich stellt und auf einmal gibt es zumindest auf diese Fragen schon mal Antworten. Und das kann ja eben unglaublich erleichternd sein und wichtig sein für den eigenen Trauerprozess, ne? Ich finde auch ganz generell, um vielleicht auch nochmal, aber auch auf einen positiven Aspekt der Frage, wer warst du, zu kommen, wenn man einfach nochmal, das kenne ich von vielen trauernden Menschen, die dann andere gefragt haben, hey, erzähl mir mal deine Geschichten mit dieser Person, wer war sie für dich? Und das kann ja manchmal auch total heilsam sein, weil man diese eine Rolle im Blick hat, so wie man jemanden kennt. Und vielleicht war das gar nicht die allerbeste Beziehung, die man hatte. Und auf einmal erfährt man oder sieht, ach guck mal, das war nicht nur mein Vater oder meine Mutter, sondern das war auch ein ganz, ganz toller Freund oder eine Freundin für ganz viele andere Menschen. Und da war diese Person ganz, ganz anders. Und das kann, finde ich, ja manchmal auch heilsam sein. Und da muss noch nicht mal eben diese großen Themen quasi eine Rolle spielen, wie die, die wir jetzt angesprochen haben, von Schulden oder einer Affäre, sondern ganz generell spielen wir alle oder sind wir alle ja in einer bestimmten Rolle, als Mutter, als Sohn, als Freundin, als Arbeitskollegin. Und da nochmal zu gucken, wie wurde man als Mensch von den anderen eigentlich wahrgenommen, ist ja einfach auch ja, ganz wertvoll für diesen Weg.
Das stimmt. Aber ich glaube, heute ist das ein Podcast, wo wir gerade hin und her springen. Weil ich muss es jetzt trotzdem nochmal sagen, weil ich gedacht habe, ich wollte jetzt auch nicht nur das mit Affäre irgendwie ansprechen und das dann ihr, die ihr zuhört, hinter so da sitzt und denkt, ja krass, das ist aber auch wirklich schlimm, oh Gott, ne, da wäre ich auch sauer und es ist aber so offen, sondern ich würde da gerne noch was zu sagen und das, was du jetzt gesagt hast, das finde ich einfach auch nochmal ganz, ganz spannend auch nochmal und ganz, ganz schön spannend, aber bei der Affäre oder auch bei all den anderen Sachen, die große Schwierigkeit ist tatsächlich eben, dass du stehst und du hast nicht mehr das Gegenüber. Du kannst es nicht mehr abklären. Du kannst nicht mehr fragen, warum. Und im Grunde auch derjenige, wo du einfach meckern, fragen, weinen, wüten willst erstmal, fehlt dir. Das ist wie so ein Gegenüber, wo du ins Leere halt reinfällst. Und wo man da für sich nochmal auch überlegen kann, okay, wenn wir miteinander geredet hätten und wir hätten vielleicht gemeinsam was klären können, wir hätten zusammen, hätten wir das entdeckt, dann hätten wir zusammen zur Beratung gehen können oder wir hätten zum Schuldenberater gehen können und wir hätten das vielleicht machen können oder auch einfach einsehen, dass es vielleicht so nicht mehr weitergegangen wäre. Und aber für sich einen Abschluss zu finden, damit man nicht so in der Luft hängt mit seinem Unfrieden im Grunde auch, ja. Und dass man da vielleicht nochmal eine Form findet und sagt, ich spreche nochmal mit jemandem am Grab oder am Sarg und sag dem auch nochmal so richtig die Meinung. Oder ich schreibe nochmal einen Brief. Also auch damit löst man nicht alles auf. Aber im Grunde geht es immer wieder darum, dass wenn ich da so stehe und ich bin voll von Eindrücken, dass ich die irgendwie rausbekomme, indem ich vielleicht einen Menschen finde, und das kann schon wieder so eine Beratung halt sein, wo ich hingehen kann, oder ich finde eine Form, es auf eine andere Art dem Verstorbenen nochmal zu sagen. Und so wie du es vorhin auch nochmal gesagt hast, und im Grunde dann aber auch nochmal schauen, so, was betrauere ich und für was bin ich vielleicht auch dankbar trotzdem, und auch wenn vielleicht manche Dankbarkeit erst nach Jahren kommt und vielleicht kommt auch keine Dankbarkeit. Aber was wichtig ist, denke ich immer wieder, ist, wenn es mich quält, dann muss ich in Anführungszeichen einen Weg finden, wie ich damit bestmöglich weiterleben kann. Weil es darf auch nicht sein, dass ein Mensch ein Fehlverhalten mir gegenüber zeigt, und mein Leben wird danach zerstört, sondern ich muss mit dem, was geschehen ist, weiterleben und den bestmöglichen Weg für mich finden, damit mein Leben so gut wie möglich weitergeht.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, was du sagst, ne? Dass eben genau das, dieses Warum, diese Frage nach dem Warum, dass man die nicht mehr stellen kann und dann ja vielleicht auch manchmal sich selbst ja eben selber die Schuld ja gibt, ne? Von was habe ich falsch gemacht, was hätte ich anders machen können, damit es nicht zu so einer Affäre gekommen wäre beispielsweise, ne? Oder ich glaube, ich habe im Podcast auch schon mal erzählt, es gibt so eine Comedy-Serie mit Anke Engelke, wo sie eine Trauerrednerin spielt, und da gibt's eine Szene, wo eine Tochter dann auf der Trauerfeier einen Stuhl nimmt und auf dem Sarg ihrer Mutter, ihrer verstorbenen Mutter kaputt haut, weil da so viel Wut ist, ne? Und vielleicht ist es deswegen ganz gut, genau da in Begleitung hinzugucken, dass es nicht so weit kommt, dass man vor lauter Wut, die darf auch raus, aber vielleicht findet man einen anderen Weg, als dass man
vor allen Gästen in der Trauerfeier, ne?
Ja. Deswegen, das ist natürlich eine Comedy-Serie und sehr überspitzt gezeichnet, aber genau das ist es ja, ne? Wenn man nicht einen Weg damit findet, mit diesem Gefühl, mit diesem ja fast schon Erbe, was einem übergeben wird, einen Umgang zu finden, dann eskaliert es oder kann das eben auch genauso eskalieren, ne? Ja.
Und auch bei dem Mann und der Frau, die verschuldet ist oder die eine Affäre hat, dass dann eben auch Arbeitskollegen oder andere Freunde sagen können, das war eine ganz treue Seele gewesen oder das war so ein humorvoller Mensch. Und das ist das, was du ja gerade, wo ich gesagt habe, ich will noch mal einmal zur Affäre zurück, wo du auch gesagt hast, außerhalb der Rolle Mutter oder Vater oder Schwester, Bruder, ach, der Onkel, das ist unsere Schublade vielleicht, das ist unser Blickwinkel, das ist unser eingespieltes Sein vielleicht, Grenzen, die in Familien gesetzt werden, und dass man dann eben von anderen Seiten plötzlich was hört. Mir ist das so gegangen, als meine Tante gestorben ist. Meine Tante war alleinlebend gewesen. Sie hat eine beste Freundin gehabt und ist immer nach Malnitz gefahren in Skiort. Also sie ist nicht Ski gelaufen, aber in Skiort ist sie gefahren. Und sie war Krankenschwester, sie war Stationsschwester gewesen. Aber wenn sie hier zu uns nach Hause gekommen ist, sie hat bei uns zu Hause ein Zimmer gehabt, weil sie eben auch Wohnrecht auf Lebenszeit in dem Haus meiner Eltern hatte. Da hat sie das Zimmer gehabt und dann hat sie sich da ausgeruht. Meine Mutter hat ihr morgens Kaffee gebracht und meine Tante ist dann das Wochenende oft da gewesen und hat sich dann so ein bisschen in die Erziehung auch eingemischt, und Es war manchmal einfach schwierig gewesen. Und sie war Stationsschwester. Und das hast du ihr auch angemerkt. So Stationsschwester, ne? So, sie konnte sich da schon ganz, ganz gut behaupten, auch wenn das so um das Einmischen in der Erziehung ging. Und, Später, als sie älter wurde, wurden alle irgendwie milder und es gab so gute Gespräche mit ihr, das, was in dem Kontext bei uns im Familienleben gar nicht so war, weil es den Raum für lange Gespräche gar nicht so gab oder die Kinder noch jung waren, dass ich sie einmal anders erlebt habe. Aber auch als sie gestorben ist, sie ist bei uns zu Hause gestorben und hat noch ein paar Wochen bei uns gelebt, bevor sie gestorben ist, da kam ganz viel Beileidspost und zum Beispiel auch aus Malnitz und von ehemaligen Kollegen. Und da waren auch Seiten von ihr beschrieben, die kannten wir wirklich einfach gar nicht. Und auch Orte und Begegnungen. Und es war so schön zu lesen. Und da habe ich zum ersten Mal, ich habe sowas auch das erste Mal dann erlebt, auch gedacht, dass man, nicht das Mann, sondern dass ich, dass wir diesen Menschen vielleicht auch gar nicht so gerecht geworden sind, obwohl wir gut miteinander auskamen. Das ist vielleicht ein falscher Ausdruck, aber weißt du, was ich meine?
Total, weil man ja voreingenommen ist, ne? Oder ja, weil man vielleicht bestimmte Vorurteile hat oder eben ein bestimmtes Bild und dem kann man dann nicht irgendwie nicht gerecht werden, ne? Ja, weil man vielleicht verurteilt für etwas, was aber eigentlich, ja, man vielleicht manchmal nur falsch wahrgenommen hat, weil es nur eine Momentaufnahme ist, ne? Wenn man jemanden in einer bestimmten Rolle immer wieder im Leben trifft, ist es ja trotzdem nur eine Momentaufnahme des Lebens dieser Person und auch nur eine Facette von eben vielen, die diese Person hatte, ne?
Ja, ich fand mich auch irgendwie spießig. So, weil ich gedacht habe, ich habe da gar keinen Weitblick gehabt. Auf der anderen Seite liegt es ja auch am Gegenüber. Einfach vielleicht davon zu erzählen, wie man da was gemacht hat oder da was gemacht hat. Aber dann brauchst du natürlich auch wieder ein Gegenüber, was gut hinhört. Aber das, finde ich, ist schon gleichzeitig auch nochmal das Schöne. Wir haben das als Manuel, ein junger Mann, ein total toller Mann, mit 27 gestorben ist. Da haben wir damals die Idee gehabt, ich habe das auch in dem Buch drin, Für immer anders. Da ist auch so ein Vordruck drin von so einem Brief, wo drin steht, liebe Freunde und Freundin von Manuel, Manuel hat so viele Sachen erlebt und sein kleiner Sohn, der jetzt erst 6 Jahre alt ist, der hätte bestimmt viele Geschichten von Manuel erzählt bekommen, wie das damals war, wenn Manuel nicht gestorben wäre. Und jetzt brauchen wir euch, die Geschichten von Manuel erzählen. Geschichten, die man erzählen darf, Geschichten, die nett, amüsant, spannend sein können, aber eben Geschichten, die ihm gerecht werden und das hat nicht drin gestanden, aber es geht nicht darum, jemand total zu outen, ja? Und trotzdem hat jemand so eine Kotzgeschichte erzählt, so das erste Mal, wo sie Alkohol getrunken haben und dann ins Waschbecken gekotzt haben und da lief nichts mehr ab. So eine Geschichte auch. Und dann habe ich aber auch gedacht, ja, wie cool ist das? Na, wie cool. Aber wie gut ist das auch? Denn manchmal ist es ja auch, dass so ein verstorbener Mensch, gerade so ein netter Mensch, so verherrlicht wird, dass vielleicht so ein Sohn gar nicht hinterherkommt. Und dann auch weiß, okay, da gab es auch so ein paar Fehltritte oder Fehlgetränke, die da auch mal mit im Spiel waren.
Und all diese Fehltritte gehören ja zum Leben dazu, ne? Sind ja einfach auch nur menschlich und zeigen ja manchmal auch, dass wir Menschen sind mit Ecken und Kanten. Und das finde ich eigentlich immer viel schöner. Ich mag Menschen mit Ecken und Kanten und möchte gar nicht irgendwie nur das perfekte Bild eines Menschen irgendwie in meinem Kopf haben oder so. Ne? Ich musste gerade auch noch an Die Brücken am Fluss denken. Kennst du den Film?
Nee.
Das ist ein ganz, ganz toller Film mit Meryl Streep und Clint Eastwood. Und es geht darum, dass ein Bruder und eine Schwester das Haus ausräumen, nachdem die Mutter gestorben ist. Und sie finden Liebesbriefe, die aber schon 50 Jahre alt sind. Und darum geht der Film, um eine Liebesgeschichte, dass sich diese Mutter, als die Kinder klein waren, verliebt hat in einen Mann. Also sie hatte keine Affäre, sondern sie haben zwar so eine Begegnung über ein paar Tage, als die Kinder mit dem Vater weg waren. Und sie eigentlich mit diesem mit diesem Mann durchbrennen wollte und der Mann wollte mit ihr durchbrennen. Und das war so Liebe auf den ersten Blick und das hat geknallt und war ganz besonders. Und sie hat sich aber für ihr bisheriges Leben entschieden. Sie hat sich für ihren Mann und ihre Kinder entschieden und war ihr Leben lang aber unglücklich damit und hat sich oft gefragt, was wäre gewesen, wenn. Und das ist ja einfach ein sehr, sehr berührender Film, eben einfach auch dann zu sehen, wie berührend und traurig und emotional das auch für die Kinder waren, erst im Nachgang zu erfahren, dass ihre Mutter für sie sich quasi und ihr Leben auch ein bisschen aufgeopfert hat. Ne? Das passt irgendwie auch zu der Frage, wer warst du eigentlich?
Ja. Mhm. Und wo man sich fragen kann, wäre es vielleicht besser gewesen, man hätte es nicht gefunden, wenn die Frau ihre Traurigkeit und ihre Liebe für sich gehalten hat und einen Grund dafür auch hatte. Ja, aber dann ist es einfach so und dann ist es auch passiert und dann ist es wieder dieses, ne? Ich denke hier gerade wieder im Modell, dann ist es in dem Lavier Lebensweg und Traummodell auch dieses Akzeptieren oder nicht akzeptieren. Ich kann es immer damit hadern und sagen, das, was war das für eine Mutter gewesen? Das geht doch gar nicht. Und auch zu sagen, okay, und sie hat aber eine Entscheidung getroffen. Sie hat die Entscheidung für uns getroffen. Dann gab es vielleicht 1%, der drüber gegangen ist, ebenso. Oder vielleicht auch daraus zu lernen und zu sagen, wenn mir sowas geschieht, ich möchte nicht so traurig sein ein Leben lang wie meine Mutter und dem hinterher trauern und das in Frage stellen, wobei das vermutlich ja nicht jeden Tag in Frage gestellt wird. Aber dann würde ich mich für die Liebe entscheiden, für eine zweite Liebe entscheiden. So, ne? Das könnte man ja auch daraus mitnehmen. Es ist ja auch so häufig, dass Menschen vom anderen noch mal so gerne ins Handy reingucken wollen. Und da merke ich immer, damit habe ich wirklich Schwierigkeiten. Also ich lese auch so nicht im Handy von meinem Mann und er liest bei mir nicht. Und ich wüsste jetzt gar nicht, was ich großartig zu verbergen hätte. Aber ich glaube, dass jeder Mensch auch für sich Dinge haben darf und dass man auch Geheimnisse haben darf. Und nur weil ich in einer Beziehung bin, muss ich nicht aus Glas sein. Und wenn jemand sagt, ich kenne jemanden in- und auswendig, wahrscheinlich müsste dann mein Gegenüber stinkelangweilig sein, weil dann wär mein Mann so berechenbar, so dass ich weiß, wenn ich das sage, dann passiert das. Und wenn ich das mache, dann kriege ich das. Und wenn ich das sage, dann kriege ich das auf keinen Fall. Boah, wenn ich, oder?
Ja, das absolut. Nicht irgendwie?
Ja. Also wie schön ist das, wenn jemand Überraschungen in sich birgt? Und manchmal können es natürlich auch doofe Überraschungen sein. Aber ich denke, in so ein Handy reinzugucken und ich würde jetzt da reingucken und würde auf einmal merken, oh, da gibt es irgendwie einen Namen da drin, den kenne ich gar nicht so. Oder ich kenne die, ja, die hat ihn sowieso schon immer so angeguckt. Und dann ist meine Fantasie da. Und wenn er leben würde, dann würde er sagen, also, ne, das war die und die Situation gewesen. Und da gingen ein paar nette Sachen einmal so hin und her. Aber da ist überhaupt nichts gewesen. Oder ich denke mich da einfach rein und krall mich da rein. Weißt du?
Naja, es, also dieses Sprichwort von was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, da wird ja was Wahres dran sein, ne? Mhm. Und das ist aber ja eben genau das, was wir gesagt haben, was dann das Gemeine an der Trauer ist oder an einem in Anführungszeichen Erbe ist, was man dann manchmal entdeckt, ist, dass man es erfährt, ne? Dass man es gezwungenermaßen erfährt und sich vielleicht manchmal nicht davor bewahren kann, ne? Den Blick ins Handy deines Mannes, da kannst du selber entscheiden, tue ich das oder tue ich das nicht. Wenn ich aber ein Haus ausräume und ich entdecke die Schuldenbriefe oder ich dadurch irgendwie etwas sehe, dann habe ich eben keine Wahl mehr, sondern ich muss dann damit leben und muss dann damit eben auch einen Umgang finden. Ne?
Mhm. Ja. Ich habe da mal eine Frage. Heute von Benny an Mechthild.
Weil wir jetzt so ein bisschen ja über die Frage, wer du warst, gesprochen hast oder wer warst du und auch die unterschiedlichsten Rollen. Was würdest du dir wünschen, was man über dich sagt, aus den unterschiedlichsten Brillen, auf die man auf dich guckt? Was ist etwas, was du dir wünschst, was ja die meisten Menschen vielleicht, die dich kennen, egal in welcher Rolle, über dich sagen würden?
Dass ich menschenfreundlich war, dass ich einfühlsam war, aber auch hartnäckig, wenn es um Ziele ging, um Erreichen von Zielen oder Einsatz von Menschenrechten. Und damit meine ich sowohl die Menschenrechte für meine Kinder oder meinen Mann, wenn es um was ging, wie grundsätzlich auch. Dass ich politisch nicht die Engagierteste war, aber meine demokratische Haltung sehr deutlich gezeigt habe. Was würde ich noch sagen? Ach Gott, Benny, das ist jetzt irgendwie so groß und eigentlich, jetzt kommt ja nur Lobhudelei raus, weil dass ich auch mal doof sein konnte, natürlich. gestern hat Malte noch gesagt, und wenn du dann...
Dein Sohn, einer deiner
genau,
Söhne.
Mein Sohn, unser jüngster Sohn, genau. Und wenn du dann was erklärst, dann redest du so lang, ne? Und dann sagt aber manchmal mein Gegenüber, ich fand das gar nicht so lang, ich fand das interessiert, aber vielleicht, wenn meine Kinder diese Idee, die ich da gerade vertrete, schon 3 Mal oder 30 Mal gehört haben, dann ist das für die sehr lang. Also das würde wahrscheinlich auch gesagt werden. Was mir gerade nur eingefallen ist, das ist, ich habe das in den Begleitungen manchmal gehabt, wenn ich so in dem Alter war, wo ich hätte Mutter sein können von einer 14-, 15-Jährigen, dass da Jugendliche zu mir gesagt haben, so, boah, du machst es total schön, so, ich wünschte mir, du wärst meine Mutter. Oder in Seminaren, dass welche gesagt haben, boah, du musst eine tolle Mutter sein. Und wo ich da immer gesagt habe, ja, sag das mal meinen Söhnen, ja. Meine Söhne, die haben mir gestern noch was ganz anderes gesagt, oder nicht alle gleichzeitig. Das wäre ja auch fatal irgendwie. Aber wenn ich nach Hause komme und sage, hör mal, die Leute sagen, ihr müsst richtig froh sein, mich als Mutter zu haben, dann können die eine andere Facette von mir erzählen. Ja? Genau. Ja, ich glaube einfach, nee, ich kann das gar nicht so aufzählen. Das würde jetzt auch zu lang werden. Und eigentlich wollten wir ja nur 30 Minuten machen. Wenn
wir wollten heute genau eigentlich eine etwas kürzere Folge machen. Und aber ihr kennt uns. Wenn wir einmal uns einem Thema widmen, dann ist das ja irgendwie auch oft das Spannende, dass jemand was erzählt, jemand anders einen Gedanken hat. Und dann kommen wir von Hölzgen auf Stöcksgen manchmal, aber das macht das ja irgendwie auch aus. Aber vielleicht kann ich zumindest zum Schluss noch sagen, Mechthild, in der Rolle, in der ich dich erlebt habe oder immer erlebe, als quasi schon meine Ausbilderin als Familientrauerbegleiter, als Co-Autorin, Mitautorin des Buches und zusammen mit dir im Podcast, die Dinge, die du am Anfang gesagt hast, die treffen aus meiner Sicht auf jeden Fall auch auf dich zu, dass du ein absoluter Menschenfreund bist und empathisch bist und mitfühlend bist und dich für Menschenrechte einsetzt. Und das sind Dinge, so wie ich dich auf jeden Fall auch erlebt habe in den letzten Jahren, in denen ich dich jetzt kennengelernt habe. Ja. Von daher wird das alles stimmen, was du so gesagt hast. Und zumindest.
Und wenn ich nochmal dem gerecht werden will, was meine Söhne sagen, boah, du redest so lang, du musst jetzt aber auch mal zum Schluss kommen, habe ich gerade gedacht, die Brücken am Fluss, das werde ich mir mit meinem Mann angucken und garantiert werden wir dann in so ein Gespräch kommen.
Ja.
So, genau darüber, wie ist das, wenn man was findet und vielleicht. Unser Dachboden, der bekommt jetzt eine Treppe noch und dann wird er begehbar für die Öffentlichkeit und da kommt eine Dolby Surround Anlage rein, die haben wir mal gespendet bekommen vor Jahren und ein Beamer und eine Leinwand und da wollen wir oben Filme gucken Und das.
Also im Lavia-Haus, ne? Nicht in eurem privaten Haus, im Lavia-Haus. Ne?
Richtig. Gut, dass du das sagst. Weil wenn ich einlade, nicht, dass alle hier vor unserer Haustür stehen. Und dann, genau, da könnte man den Film, ich gucke mir den natürlich vor an, auch zeigen und auch auf so ein Thema nochmal kommen. Genau, wie ist das, wenn ich plötzlich was anderes entdecke? Ja, den Film werde ich mir angucken. Danke für den Tipp.
Total gerne. Und danke euch fürs Zuhören, wie immer. Wir freuen uns auch wie immer, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr ja einfach kommentiert, wenn ihr eine Meinung habt zu den Themen, über die wir sprechen, wenn ihr uns gern weiterempfehlt und ja auch bei Social Media teilt, wenn wir eine neue Folge veröffentlicht haben. Darüber freuen wir uns einfach immer sehr.
Genau. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Todesmutig ist ein Podcast von Mechthild Schröter-Ruhpieper und Benny Bauerdick. Produziert im Lavia-Haus für Familientrauerbegleitung in Gelsenkirchen. Habt ihr Wünsche, über welches Thema wir in einer der nächsten Folgen sprechen sollen? Dann schreibt uns gern über Instagram.